In diesem Jahr beschäftigt uns ja das Thema Bibel im besonderen Maße. Nicht nur, weil die Evangelische Allianz das Jahr 2020 zum Jahr der Bibel ausgerufen hat, sondern auch, weil es uns als Gemeindeleitung wirklich ein Anliegen ist, dass unsere Liebe zum Wort Gottes kontinuierlich zunimmt und jeder von uns darin wächst, sich selber durch und mit dem Wort Gottes geistlich zu ernähren. Aber das ist ja gar nicht so, ohne dass das passiert. Als Einstieg in die Predigt habe ich uns mal ein Video mitgebracht, was mich immer wieder neu bewegt. Es ist ein Video, das zeigt, wie chinesische Christen ihre erste Bibel bekommen. Und leider ist die Qualität dieses Videos nicht sehr gut, aber hoffentlich gut genug, um uns einen Einblick davon zu geben, was es diesen Christen bedeutet, eine eigene Bibel zu besitzen. Und ich möchte euch Mut machen, schaut euch mal insbesondere die Gesichter unserer Glaubensgeschwister an, die dort in dem Video gezeigt werden. Ein ganz kurzer Clip, Film ab. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich berührt dieser Ansturm auf diese zwei Koffer mit Bibeln, die dort ausliegen. Jeder will seine eigene Bibel haben. Das ist eine Situation in China, wo Menschen eben keine eigenen Bibeln zum Teil haben. Und hier wurden zwei Koffern mit Bibeln an eine Bibelschule gebracht. Und mich berührt dieser Ansturm auf den Koffern mit Bibeln. Mich bewegen die Emotionen, die da von der Kamera eingefangen werden. Einige der Personen, die strahlen vor Glück. Andere weinen vor Glück. Wieder andere dücken die Bibel ganz fest an sich und geben ihr aus Ehrfurcht sogar einen Kuss. Und es wird für mich so eindrücklich deutlich, wie kostbar ihnen das Wort Gottes, wie kostbar die Bibel ist, wie kostbar ihnen der Besitz einer eigenen Bibel ist. Und so halten sie diese neuen Bibeln wie so ein Schatz in ihren Händen. Und in der Tat verhält es sich so, das, was wir in unseren Händen halten, ist ein wahrer Schatz. Ich meine, für uns ist das gar nicht so leicht nachvollziehbar. Ich weiß nicht, wie viele Bibeln du besitzt. Ich habe in meinem Büro letzte Woche mal nur die verschiedenen Bibelübersetzungen gezählt, die ich in meinem Büro im Regal stehen habe. Und wisst ihr, auf wie viele Bibelübersetzungen ich gekommen bin? Auf 17 Bibelübersetzungen. Das ist jetzt noch nicht mitgezählt, die Bibeln, die ich sowieso doppelt habe, dann waren es auf über 35. Also für uns ist das so eine ganze Ausgangssituation. Wir haben so viele Bibeln, wir sind so reich damit beschenkt. Doch wie viele Bibeln ich besitze, sagt ja nichts darüber aus, wie kostbar mir der Inhalt dieser Bibel ist. Auch ein leidenschaftliches Sammeln von Bibelausgaben oder Bibelübersetzungen sagt doch nichts darüber aus, ob ich leidenschaftlich gerne in der Bibel lese und dem Wort Gottes auch folge. Möchte ich mal fragen, wie sieht es bei dir aus? Ist die Bibel für dich ein Schatz? Oder ist es nur eines von vielen tollen Büchern, das bei dir im Regal steht? Oder so ein Buch, das man ja als Christ mögen muss? Was bedeutet dir die Bibel und woran zeigt sich das? Woran merken zum Beispiel deine Kinder, dass dir die Bibel wichtig ist? Zu meinen Kindheitserinnerungen gehört die aufgeschlagene Bibel meiner Mutter. Ihre Bibel war für uns ständig präsent. Sie lag entweder auf dem Ess- oder auf dem Wohnzimmertisch oder manchmal auch auf dem Klavier. Aber es war uns immer klar, Mama liest in der Bibel. Die Bibel ist ihr wichtig. Die Bibel ist wichtig. Ich glaube, unterbewusst hat mich das doch nachhaltig ganz schön geprägt. Jeder, glaube ich, von uns hat das schon erlebt, dass das Bibellesen eine umkämpfte Sache ist, oder? Da gibt es Zeiten, da lesen wir begeistert und da gibt es Zeiten, da empfinden wir das Bibellesen als eher mühsam. Ich glaube, das kennen wir alle, das haben wir alle schon erlebt. Mühsam ist das Bibellesen, wenn ich zum Beispiel gerade mit Gott auf Kriegsfuß bin, wenn ich von ihm enttäuscht bin. Oder wenn ich mich auch gerade rebellisch Gott gegenüber verhalte, dann fehlt mir verständlicherweise die Freude an geistlichen Dingen. Manchmal hält es sich aber auch einfach so, wie ich es in der letzten Predigt schon beschrieben habe und wie es mir von einigen von euch auch bestätigt wurde. Je mehr ich in der Bibel lese, desto mehr Lust habe ich auch in der Bibel zu lesen. Mit der gleichen Erfahrung in die andere Richtung. Und je weniger ich in der Bibel lese, desto weniger Lust habe ich auch in der Bibel zu lesen. Aber wusstest du, beziehungsweise haben wir das auf dem Schirm, dass zu all dem es noch jemanden gibt, der aktiv darum bemüht ist, dir das Bibellesen madig zu machen? Der mit allen Mitteln versucht, dich vom Bibellesen abzuhalten? Der Angst und Sorge davor hat, dass du gerne, dass du leidenschaftlich in der Bibel liest? Dieser jemand ist der Widersacher Gottes, der Teufel oder Satan, wie ihn die Bibel nennt, der vor Neid platzt, wenn Gott deine Aufmerksamkeit und deine Anbetung bekommt. Und ob du das glaubst oder nicht, lass dir gesagt sein, Satan ist ein reales Wesen. Kein Schreckensgespenst aus irgendwelchen Comicfilmen oder Horrorfilmen, auch kein süßes Teufelchen. Nein, er ist real. Jesus glaubte an die Existenz des Teufels. Und wenn Jesus das getan hat, dort sollten wir es umso mehr. Satan ist real und sein Versuch, uns vom Bibellesen abzuhalten, ebenso real. Und der Teufel fürchtet sich davor, dass du in der Bibel liest, weil er weiß, Gott spricht, Gott lenkt, Gott tröstet, Gott ermutigt durch sein Wort. Er weiß, Gott korrigiert uns, er überführt uns von Sünde durch sein geschriebenes Wort. Aber Satan möchte nicht, dass Gott zu dir spricht. Er möchte auch nicht, dass Gott dich leitet, dass Gott dich tröstet oder dich ermutigt. Satan möchte nicht, dass du durch das Wort Gottes von Sünden überführt wirst, dass du Vergebung annimmst, umkehrst und frei wirst. Er möchte dich in seinen Gebundenheiten festhalten. Der Teufel fürchtet sich davor, dass du in der Bibel liest, weil er weiß, dass wir durch das Lesen des Alten Testamentes zum Beispiel ins Staunen, in die Anbetung der Größe und der Herrlichkeit Gottes kommen. Dass durch das Lesen der Evangelien im Neuen Testament unsere Liebe und Hingabe zu Jesus wächst. Ja, wir durch das Bibellesen näher an Gottes Herz rücken, wenn wir Gott in seinem Wort begegnet sind. Der Teufel fürchtet sich davor, dass du in der Bibel liest, weil er die Bibel sagt, wer du als Kind Gottes bist und was diese neue Identität ausmacht. Welche Hoffnung und auch welche Autorität du hast, auch über ihn, den Teufel. Weil du dort liest, dass du Gott nicht erst beweisen musst, liebenswürdig zu sein, damit er dich annimmt und segnet. Das, womit der Teufel dich knechten und in unguter Weise beschäftigt halten möchte, wird nämlich durch Erkenntnisse des Bibellesens zunichte gemacht. Und das gefällt Satan nicht. Und deshalb setzt der Teufel alles daran, dein Interesse, deine Aufmerksamkeit der Bibel gegenüber zunichte zu machen. Er weiß, dass das Wort Gottes eine starke Waffe ist, mit der wir uns gegen seine Angriffe, seine Entmutigungen und auch gegen seine Lügen wehren können. Die Bibel vergleicht das Wort Gottes mit einem Schwert. In Hebräer 4, Vers 12 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Hier werden ja drei ausdrucksstarke Adjektive gebraucht. Das Wort Gottes ist erstens lebendig. Das heißt, Gott spricht heute noch lebendig in unser Leben hinein. Gottes Wort ist lebendig, das heißt, es ist nicht langweilig, sondern es ist lebendig, es macht lebendig, es spendet Leben. Gottes Wort ist kräftig, wirkkräftig, könnte man besser übersetzen. Das heißt, es bewirkt etwas, es ist energetisch, es will etwas bewegen. Und das Wort Gottes ist scharf, es ist klar, es durchdringt uns, es trennt gut von böse, richtig von falsch. Im Epheserbrief Kapitel 6 wird das Wort Gottes dann auch als Schwert bezeichnet, mit dem wir Satan Einhalt gebieten sollen, wenn er angreift. Dort heißt es ab Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung an, die dann im Folgenden beschrieben wird, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Angriffen Satans. Hier merken wir, wie Satan beschrieben wird, als jemand, der uns auf hinterhältige, listige Weise angreift. Aber wir werden von Gott ausgerüstet, diesen Angriffen widerstehen zu können. Hier werden wir gewarnt. Achtung, Satan wird euch angreifen. Das haben wir alle schon erlebt, ob uns das bewusst ist oder nicht. Es ist dieser geistliche Kampf, in dem Satan uns, unsere Freiheit, unsere Lebensfreude zerstören, ja, unseren Frieden rauben will, den Frieden, den wir in uns haben, mit anderen und zu Gott. Und eine Art und Weise, wie er uns eben angreift, wie wir im Kampf stehen, ist, dass er uns das Bibellesen, die Auseinandersetzung mit der Bibel, madig macht. In Epheser 6 wiederum stellt uns der Apostel Paulus jetzt Waffen zur Verteidigung und zum Angriff vor, die wir in diesem geistlichen Kampf brauchen. Für einen geistlichen Kampf braucht es auch geistliche Waffen. Und die einzige Angriffswaffe, die hier genannt wird, um den Teufel in die Flucht zu schlagen, so nennt Paulus das in Vers 17, ist das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, sagt er. Wir bekommen Waffen zur Verteidigung, aber eine Angriffswaffe, wenn der Teufel uns angreift, und das ist das Wort Gottes. Die Bibel ist also unser Schwert, mit dem wir kämpfen sollen. Eine mächtige Waffe. Jesus selber hat uns das vorgemacht, wie wir mit dem Wort Gottes kämpfen, wie Satan widerstanden werden soll mit dem Wort Gottes in der Hand, nämlich nach seiner Taufe. Da wurde er vom Teufel in besonderem Maße in Versuchung geführt. Wir werden uns das beim nächsten Mal anschauen. Aus Zeitgründen kann ich da heute leider nicht drauf eingehen. Wir wollen uns anschauen beim nächsten Mal, wie können wir denn mit dem Wort Gottes kämpfen, angreifen, widerstehen lernen. Zu diesem Thema gibt es eine ganze Menge zu sagen. Heute, eben gesagt, aus Zeitgründen, ihr habt gemerkt, wir haben schon einen vollen Gottesdienst, kann ich das nicht weiter vertiefen. Aber heute geht es mir darum, dass wir uns ganz neu dafür sensibilisieren lassen, dass es da jemanden gibt, den Teufel, der dir dein Bibellesen madig machen will, der dich davon abhalten will, im Wort Gottes zu lesen, eben weil er Sorge davor hat, dass du die Bibel kennst und dass du dich mit dem Wort Gottes, mit dem Schwert wehren, verteidigen oder ihn auch angreifen kannst. Aber jetzt mal ganz praktisch heruntergebrochen, wie macht der Teufel das? Wie greift er uns an? Woran merke ich das? Wie ist dieser geistliche Kampf um das Bibellesen? Nun, um dich, um uns vom Bibellesen abzuhalten, bombardiert Satan uns mit Lügen über die Bibel. Wir denken dann, das sind unsere Gedanken, aber eigentlich sind das Gedanken, die uns der Teufel eingibt, damit wir sie glauben. Und leider fallen wir viel zu häufig darauf rein und glauben diese Lügen. Das sind Lügen, ich verstehe das ja eh nicht, was ich da lese. Kennt ihr diese Lüge? Das, was ich da lese, das ist doch gar nicht relevant für meinen Alltag. Das ist veraltete Ethik. Oder diese Lüge, ich weiß doch eh schon alles, was da steht. Ich kenne die Bibel. Deshalb komme ich auch ohne regelmäßiges Bibellesen aus. Und überhaupt, eine Predigt am Sonntag reicht doch. Satan versucht uns mit Lügen über die Bibel zu bombardieren. Hast du da eine von wiedererkannt? Kennst du das auch? Welche Lügen sagt Satan dir, um dich vom Bibellesen abzuhalten? Er bombardiert uns mit Müdigkeit und Lustlosigkeit. Ich meine, wie häufig, vielleicht geht es dir ähnlich, werde ich ganz plötzlich unglaublich müde, wenn ich in der Bibel lesen möchte. Dass mir auf einmal am helllichten Tag bei einer Tasse Kaffee in der Hand die Augen zufallen wollen. Oder plötzlich kämpfe ich mit Konzentrationsschwierigkeiten, die ich beim Netflix schauen irgendwie nie habe. Die aber immer dann kommen, wenn ich das Wort Gottes aufschlage, darum zu lesen. Oder ich merke, dass da plötzlich eine Verwirrung ist. Ich lese und merke, ich verstehe den einfachen Text nicht. Wir mögen darüber schmunzeln, aber ich möchte uns dafür sensibel machen, dass das nichts zum Schmunzeln ist, sondern dass das die geistlichen Angriffe sind, mit denen der Teufel uns vom Bibellesen abhalten möchte. Und wir sind klug daran, das zu erkennen und zu durchschauen, dass wir uns nicht ablenken lassen. Müdigkeit, Lustlosigkeit. Ich merke, man ist manchmal ganz hibbelig und unruhig, weil ich überhaupt keine Ruhe finde, mich jetzt hinzusetzen und mir Zeit fürs Bibellesen zu nehmen. Und da tut es dann schließlich auch der dritte Punkt durch äußere Ablenkung. Kaum habe ich die Bibel aufgeschlagen, klingelt das Telefon. Da hat es die letzten 2 Stunden nicht geklingelt. Kaum setze ich mich hin zum Bibellesen, klingelt das Telefon. Oder jemand steht vor meiner Tür, jemand will etwas von mir. Oder mir fallen 1000 Dinge ein, die noch erledigt werden müssen. Wenn ich in der Bibel lese, du wolltest noch den anrufen, du wolltest noch die E-Mail schreiben. Oder, das kenne ich von ihm besonders auch gerne, das Gefühl der Aufschieberitis. Ich denke, ach, nachher, da habe ich einen besseren Slot. Wenn ich erstmal meine Aufgaben hier erledigt habe, dann habe ich ja Zeit, dann habe ich ja Ruhe, dann mache ich das. Hand hoch, wer kennt diese Aufschieberitis? Ihr Lieben, das ist so ein machtvolles Instrument vom Satan, uns vom Bibellesen abzuhalten. Und ich selbst fall selbst immer wieder darauf rein. Aber so eine Taktik, uns vom Bibel abzulesen, mach es später, mach es abends im Bett, bis dir die Augen zufallen und nichts daraus geworden ist. Lasst uns nicht das Wort Gottes aufschieben. Das ist eine Taktik Satans. Einfach mal 3 Sachen, die ich bei mir erlebe, wie der Teufel uns bombardiert, uns abhalten will, mit Lügen über die Bibel, mit Müdigkeit und Lustlosigkeit oder durch äußere Ablenkungen. Wie gesagt, ich möchte, dass wir uns heute das neu bewusst machen, dass diese Dinge nicht einfach zufällig passieren. Manchmal ja, zum großen Teil nein, sondern dass da jemand dahinter steckt. Da ist der Teufel, der eine reelle Angst davor hat, dass du in der Bibel liest. Und deshalb alles dran setzt, alle Kreativität auffährt, um dich davon abzuhalten. Meine Frage, was macht das mit dir? Was macht das mit mir? Was macht das mit uns, das zu erkennen? Dass das Bibellesen so umkämpft ist und dass wir so massiv bombardiert werden, um möglichst nicht ins Wort Gottes einzutauchen. Meine Frage ist, wollen wir uns wirklich weiterhin vom Teufel so ablenken lassen? Wollen wir wirklich verpassen, wie Gott uns führen und leiten, wie er uns ermutigen und trösten, was er alles uns geben möchte, indem wir uns vom Bibellesen abhalten lassen? Ich wünsche mir so für uns alle diesen heiligen Trotz. Ein Trotz, der daraus resultiert, dass wir den Teufel durchschaut haben in seinen hinterlistigen Versuchen, uns vom Lesen des Wortes Gottes abzuhalten. So ein heiliger Trotz, der aber auch dadurch resultiert, dass wir begreifen, wie großartig das ist, mit einem Gott in Verbindung zu stehen, der durch sein Wort zu uns sprechen möchte, der uns in seinem Wort begegnen möchte. Es geht ja nicht darum, einfach nur zu lesen, sondern in der Bibel Gott zu begegnen, seiner befreienden, seiner heilenden Wahrheit, seiner korrigierenden Wahrheit, seiner führenden Wahrheit. Ich wünsche mir diesen heiligen Trotz, der sagt, wenn diese Ablenkung kommt, und jetzt erst recht. Teufel, wenn du jetzt gerade bewusst versuchst, mich abzulenken, dann jetzt erst recht eintauchen in die Bibel. Und da gilt es ganz praktisch, die Autorität haben wir als Kinder Gottes, dem Satan zu gebieten. Müdigkeit, du hast jetzt zu weichen in Jesu Namen. Unfriede, du hast jetzt zu weichen. Diese Lüge, ich verstehe eh nichts, die kommt nicht von Gott. Diese Lüge hat zu weichen in Jesu Namen. Dass wir gebieten, dass Satan von uns ablässt, und wir den Frieden haben, das Wort Gottes zu lesen, sodass er zu uns sprechen kann. Diese Autorität haben wir bekommen und wir dürfen sie einsetzen. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, wenn du neue Motivation oder Leidenschaft für das Bibellesen brauchst, dann möchte ich dich gleich einladen, dich heute vor Gott zu demütigen und ihm ganz ehrlich zu sagen, wie es um dich steht und was du an Veränderung brauchst, wo du dir Veränderung von ihm wünschst, damit du Gnade und seine Befähigung bekommst, dich neu erfüllt, die Gott denen gibt, die zu ihm kommen, weil sie bedürftig sind. Wir haben ja den Zuspruch aus dem Wort Gottes, dass Gott den Demütigen mit Gnade begegnet. Und Demut bedeutet, dass ich sage, Gott, ich von mir aus schaffe das nicht. Ich kämpfe mit Lustlosigkeit am Wort gegenüber. Ich will oft gar nicht in der Bibel lesen, weil ich denke, das ist langweilig, das ist nicht aktuell, was auch immer, welche Lüge du auch glauben magst. Demut bedeutet zu sagen, Gott, von mir aus schaffe ich das nicht, ich brauche dich. Und dann ist die Antwort die Gnade Gottes, wenn Gott antwortet, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Weil du zu mir kommst, will ich dir helfen, ich will dich befähigen. Das ist doch die gute Nachricht, dass wir zu Gott kommen mit dem, was uns bewegt. In Demut kommen wir und Gott antwortet mit Gnade. Und Gnade ist immer eine befähigende Gnade, Dinge umzusetzen. Vielleicht kennst du diesen Vers aus dem Matthäus-Evangelium, wo Jesus einlädt und sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Dieser Bibelvers gilt auch fürs Bibellesen, gilt auch für heute. Jesus lädt dich ein, er lädt mich ein mit unseren Frusterfahrungen, mit unserer Lustlosigkeit, mit unserer Überforderung oder auch mit unserem schlechten Zeitmanagement, was das Bibellesen angeht, zu ihm zu kommen. So mühselig und beladen wir sind und von ihm neu erfrischt und begeistert, erquickt zu werden. Jesus lädt dich ein zu kommen, aber hier heißt es auch, kommt her zu mir. Das, was wir machen müssen, ist uns aufmachen, uns vor Gott zu demütigen und sagen, ja Gott, so ist mein Ist-Zustand, aber ich will diesen Ist-Zustand nicht länger hinnehmen, weil es ist dein Wunsch, dass ich dein Wort liebe, mich aus deinem Wort ernähre, dein Wort wie ein Schatz hüte, dass mir die Bibel so wichtig ist, dass ich es liebe, meiner Bibel einen Kuss zu geben, weil sie mir so kostbar ist. Ich möchte, dass wir uns einfach einen Moment Zeit nehmen und still werden und im Gebet genau das machen, wozu Jesus einlädt, zu ihm zu kommen. Zeit für das persönliche Gebet nehmen, sodass du und ich, dass jeder von uns die Möglichkeit hat, mit Jesus ins Gespräch zu kommen über das, was ich gerade gesagt habe. Lass uns doch ehrlich mit Gott sein und lass uns dann doch auch still sein, um zu hören, was Gott uns antworten, uns sagen, uns geben möchte. Lad uns ein, einmal kurz ein paar Minuten still zu werden und mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, dass Gott uns da heute begegnen möchte. Hat mal den Glauben und die Erwartung, dass heute so ein Neustart sein kann. Wir sagen, Gott, hier bin ich. Ich brauche Befähigung. Und ich schließe dann die Zeit der Stille mit Gebet ab. Lass uns ruhig wirklich fragen, Gott, gibt es was, was du mir sagen möchtest? Was du mir für meine Bibellese sagen möchtest? Gibt es eine Wahrheit, die du mir ins Herz legen möchtest, mit der ich den Lügen und den Angriffen entgegentreten kann? Lass uns erwarten, dass Gott heute Morgen spricht, dass er unsere Herzen füllt. Jesus lädt uns ein, zu kommen, die wir mühselig und beladen sind. Und er will uns erquicken. Er will uns seine Liebe und Begeisterung für sein Wort ins Herz legen. Vater im Himmel, ich bin so dankbar für dein kostbares Wort. Danke, dass wir dir begegnen dürfen in der Bibel, dass wir deinem lebendigen Geist begegnen, dass du redest, dass du führst, dass du tröstest, dass du ermutigst, dass du überführst. Danke, dass wir mit der Bibel eine verlässliche Quelle haben, die uns sagt, wer du bist und wie du bist und die uns auch ehrlich spiegelt, wer wir sind und uns sagt, was du mit uns vorhast, wie du uns verändern möchtest, welche Hoffnung wir haben. Gott, es tut mir leid, dass wir oft so lustlos mit deinem Wort umgehen, dein Wort sogar gering schätzen und anderen Dingen so einen viel größeren Stellenwert geben. Herr, so bringen wir dir unsere Lustlosigkeit, unsere Unfähigkeit, unsere Überforderung mit dem Bibellesen. Und ich danke dir so, dass wir dir das ehrlich sagen dürfen, dass wir das dir ehrlich abgeben dürfen, dass wir dann die Erwartung haben dürfen, Gott, dass du das von uns nimmst und uns etwas von dir gibst, dass du uns mit Gnade begegnest, dieser befähigenden Gnade, die in uns Freude und Sehnsucht und Hunger nach deinem Wort auslöst. Jesus, danke, dass du uns einlädst, die wir mühselig und beladen sind, mit dem Bibellesen zu dir zu kommen und zu erleben, wie du uns erfrischt und ermutigst, dass du uns nicht knechtest und ein schlechtes Gewissen machst, sondern dass du uns ganz neu etwas in uns hineinlegen möchtest, dass wir dein Wort immer mehr lieben. Herr, ich bete, dass deine Gnade uns befähigt, dein Wort zu lesen, es zu verstehen, dass wir entdecken, wer du bist und wie du bist, dass wir erleben, wie du im Alltag uns durch dein Wort führst, weil dein Wort ist lebendig, dein Wort ist kräftig und dein Wort ist scharf, wie es im Hebräerbrief heißt. Danke, dass du uns mit dem Bibellesen nicht allein lässt, dass du uns helfen möchtest. Und ich bete, Herr, diese Gnade, dass wir eine Gemeinde sind, die sich wieder ganz neu aufmacht, dein Wort ins Zentrum zu stellen, im Alltag dein Wort wertzuschätzen, dein Wort wie einen Schatz zu behandeln. Herr, wo wir das alleine nicht können, danke ich dir von ganzem Herzen, dass du dann was Neues mit uns wirken wirst. Hilf uns, unseren Teil zu tun und dir zu vertrauen, dass du dann dein Teil tust. Danke, dass du unsere Gebete, das aufrichtige Gebet gehört hast und dass du antworten wirst. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns überrascht mit deiner Antwort. Dass deine Antwort so viel größer ausfällt, als wir glauben, du tun kannst. Wo wir ungläubig sind, Herr, begegne uns mit Glauben. Wo wir zweifeln, Herr, stärke uns mit Glauben. Mach uns sensibel, wenn der Teufel angreift, dass wir das erkennen und widerstehen. Danke, Gott, für dein kostbares Wort. Amen. möchte euch ermutigen, von Gott Großes zu erwarten, aber auch euren Teil zu tun. Und wartet nicht erst, bis die große Leidenschaft und Begeisterungswelle kommt, sondern startet damit, um im Gehen zu merken, wow, sie kommt, es kommt. Lasst uns mutig nach vorne gehen. 4 abschließende Tipps möchte ich euch mitgeben, die mir beim Bibellesen helfen. Ganz kurze Tipps. Erster Tipp, benutze eine Studienbibel. Wenn du keine Studienbibel hast, ich möchte dich ermutigen, schaff dir eine Studienbibel an. Ich benutze fast immer in meiner stillen Zeit bei meinem Bibelleben eine Studienbibel. Trotz Theologiestudium gibt es so viele Bibelstellen, die ich nicht verstehe, die ich nicht auf Anhieb einordnen kann. Und so eine Studienbibel, die liefert Verständnishilfen, gibt Erklärungen zum Text, gibt eine geschichtliche Einordnung. Und das motiviert mich viel mehr zum Bibellesen, wenn ich verstehen kann, was ich da lese. Ich habe Dagmar Meier gebeten, dass sie uns ein paar Studienbibeln mal zur Ansicht zur Verfügung stellt. Und oben im Foyer liegen heute Studienbibel aus. Ich würde euch Mut machen, schaut euch die an, guckt mal rein, welche sagt euch mehr zu. Es gibt tolle Studienbibeln und das ist eine Investition, die sich lohnt. Einfach eine Studienbibel zu haben, weil das motiviert zum Bibellesen. Vielen Dank, Dagmar, dass du dich darum gekümmert hast. Und wir werden auch online im Downloadbereich dieser Predigten Zettel posten, wo einfach Studienbibeln helfen und Bibellesehilfen aufgelistet sind, damit ihr was habt. Also benutzt eine Studienbibel. Es macht viel mehr Spaß, damit in der Bibel zu lesen. 2. Tipp, mach dir beim Lesen Notizen. Ich mache mir immer Notizen. Ihr wisst, ich habe dieses so ein bisschen so ein Tagebuch, ein geistliches Tagebuch. Und wann immer ich einen Bibeltext lese, ich mache mir Gedanken dazu. Was geht mir gerade durch den Kopf? Ein Gebet, eine Frage, ein Wunsch. Das hilft mir, mich zu konzentrieren und dran zu bleiben, mich so ein bisschen durch den Text durchzuhangeln. Vielleicht hilft es dir auch, wenn du merkst, ich finde Bibellesen irgendwie langweilig oder ermüdend. Fang an, Dinge aufzuschreiben, sei damit im Gespräch mit Gott. In meiner letzten Predigt vor 2 Wochen hatte ich diese 3-Schritt-Methode vorgestellt, wie man sich ganz einfach mit einem Bibeltext auseinandersetzen kann. So eine Methode hilft dabei, den Text nicht einfach nur an sich vorbeirauschen zu lassen. Und diesen 3-Schritt kann man super in seinem Buch notieren. Was erfahre ich über Gott? Was erfahre ich über mich? Was gibt er mir an Ermutigung oder Wegweisung oder Orientierung? Eine tolle Möglichkeit, die ich wahrnehme. 3. Tipp. Probier's mal mit einer Hörbibel. Wenn du sagst, mir fällt das Lesen schwer, dann besorg dir eine Hörbibel. Lasse den Text vorlesen. Und dies am besten parallel noch mit. Kostenlose Hörbibeln findest du zum Beispiel in der YouVersion Bibel App. Falls du die noch nicht hast, das ist ein Must-Have. Damit hast du immer deine Bibel dabei. Das sind coole Bibellesepläne. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Erklärungen, die da drin sind. Und vor allen Dingen auch Hörbibeln, die man downloaden kann. Also hier bist du immer bestens gerüstet. Probier's doch mal mit einer Hörbibel und mach deine Erfahrung damit. Und schließlich der 4. Tipp, den ich von Johannes Hartl gelernt habe. Er sagt, leg einen Zettel neben dich. Und auf diesen Zettel schreibst du all die Dinge, die dir während des Bibellesens durch den Kopf gehen, die noch erledigt werden müssen, die gar nichts mit Gott oder Bibellesen und sonstiges zu tun haben. Da schreibst du drauf, ich wollte Reinhard noch eine E-Mail schreiben. Reinhard, E-Mail schreiben. Ich wollte noch Bananen kaufen. Bananen kaufen. Er sagt, ganz einfacher Tipp, indem du es aufschreibst, ist es aus deinem Kopf raus. Du musst nicht Sorge haben, wenn ich das jetzt nicht erledige, vergesse ich es. Du hast es notiert, es bleibt drauf und dein Kopf ist frei, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Er sagt sogar, er hat in seinem Notizbuch so eine extra Spalte dafür, wo es umklappt, weil er sagt, weil so greift der Teufel immer an, uns busy zu halten. Schreib die Dinge auf, du vergisst sie nicht. Und auf diese Weise hast du dem Teufel ein Schnippchen geschlagen, der dich mit diesen Sachen eher ablenken wollte. Vielleicht habt ihr noch mehr Tipps zum Bibellesen. Nutzt doch gleich das Kirchencafé, dass wir uns über das Bibellesen austauschen. Und jetzt muss ich Schluss machen, sonst überziehen wir maßlos. Gott segne uns in diesem kostbaren Unternehmen, sein Wort zu lesen, zu lieben, zu wachsen. Und jetzt lade ich uns ein, dass wir mit unseren Musikern diesem lebendigen Gott begegnen. Mit Liedern ihm ausdrücken, wer er ist. Uns neu von ihm berühren und begeistern zu lassen. Ich hatte vorhin gesagt, wir glauben, dass Gott heute noch heilt. Wir haben hier vorne Heilungsbeter, die für dich beten. Wenn du körperliche Heilung brauchst, komm während der Lobpreiszeit einfach zu den Mitarbeitern, erkennt sie an einem Schild, sag, wo du Heilung brauchst, sie beten für dich. Wir glauben, dass Gott sich heute noch erfahrbar macht. Und ich lade uns ein, zur Ehre Gottes aufzustehen. Und danke, Musiker, dass ihr uns mit hineinnimmt jetzt in diese Zeit der Anbetung.